Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich lese uns das Evangelium des Lukas, Kapitel 3, Verse 1 bis 14. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysanias Landesfürst von Abilene, als Hannas und Kaiphas hohe Priester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch des Propheten Jesaja: Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen: Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffende Früchte der Buße. Und nehmt euch nicht vor zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach: Was sollen wir denn dann tun? Er antwortete und sprach zu ihnen: Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Wer zu essen hat, tue ebenso. Es kamen auch die Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm: Meister, was sollen wir denn tun? Er sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen: Was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen: Tut niemandem Gewalt an oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Amen. Wir antworten auf das Evangelium mit dem Bekenntnis unserer.
Herr, das will ich erwarten, dass du heute Morgen redest zu uns. Hier, dort, bei der Gesprächsgruppe, im Kindergottesdienst, dass du in unsere Lebenssituation hineinsprichst. Amen. So heißt es nämlich im Text: Da geschah das Wort des Herrn zu Johannes. Und dieser Anfang von dem Text ist ein bisschen witzig. Ne? Das ist ähnlich wie in der Weihnachtsgeschichte. Dem Lukas ist es ganz wichtig, dass er sagt, wann das wie genau passiert ist. Ne? Heißt ja bei der Weihnachtsgeschichte auch. Ne? Als Augustus König und so weiter und dieser Landpfleger und all diese Leute, die da aufgezählt werden. Hier sind sogar noch ein paar mehr. Weil der Lukas ja selbst kein Jünger von Jesus war. Er war nicht dabei. Er hat das erst wirklich nachgefragt. Und ihm ist wichtig, das passiert in dieser Geschichte, in der Situation. Und da geschieht Gottes Wort. Und das ist genau wie am Anfang der Schöpfung. Gott spricht und es geschieht. Und so ist es hier Gottes neu schaffendes Handeln. So wie Gott diese Welt schafft, so ist es Gottes neu schaffendes Wort, das Mensch wird in Jesus. Und er setzt so ein Zeichen, dass dieses neu schaffende Wort in unsere Menschlichkeit hineinwirken will, in die konkrete Geschichte hinein und verändern. Ja? Er will in die Situation eines jeden Menschen hineinwirken und da Neues schaffen, wie wir in den Liedern, habt ihr super ausgesucht, gehört haben. Er will sein Licht aufscheinen lassen in unserer Welt und unserem Leben. Und das geschieht bis heute. So spricht Gott durch Johannes, Johannes den Täufer. Was für ein Mensch, nicht? Das wird an anderen Stellen der Bibel beschrieben, dass das für ein komischer Typ ist. So ein bisschen so ein Radikalöko. Der lebt da irgendwo in der Wüste, macht sich seine Kleider selbst, ne? Aus Kamelfellen, das war wahrscheinlich mehr so ein umgehängtes Fell und isst auch so Low-Carb-mäßig, ne? Oder No-Carb eher, Heuschrecken und wildem Honig. Also mit Mehlmahlen war da nicht viel in der Wüste. Oh, das ist immer gefährlich, wenn man nicht von seinem Metier. Dankeschön. Okay, also Honig hat Kohlenhydrate, vielen Dank. Aber zumindest ist es ja eine ungewöhnliche Ernährungsweise, das würdest du zugeben. Ne? Also, okay, das wusste ich noch nicht, habe ich was gelernt heute. Gut, dankeschön. Alles klar. Also, komischer Typ, ungewöhnliche Ernährungsweise. Und dann diese, doch vorsichtig gesagt, ungewöhnliche Botschaft. Also für jemand, der Menschen die Liebe Gottes einleiten, nahebringen will, passt diese Anrede, ihr Schlangenbrut, ja nicht wirklich. Nicht? Ob das nun wirklich einladend ist, sei dahingestellt. Aber Johannes spricht dann genauso von dem Retter, den Gott schicken wird. Also theologisch gesprochen hat er beides, Gericht und Gnade. Von beidem redet er. Oder mehr modern gesprochen, er redet von der Heilung, aber auch spricht er eine klare Diagnose. Und das können wir und das erwarten wir ja auch heute von jedem Arzt, dass er uns ehrlich sagt, was wir haben, auch wenn es nicht gut um uns steht. Und wir erwarten, dass hier nicht schön geredet wird. Johannes betätigt sich also trotz seines unseriösen Aussehens als Arzt. Oder wir würden sagen, von den Bildern, die er benutzt, als Vermessungsingenieur. Denn dazu nutzt er dieses Bild, bereitet dem Herrn den Weg, ne, macht seine Wege gerade. Und das war das, was wir damals, konnte man das super erleben. Ne, die Römer haben ja in ihrem ganzen römischen Reich Straßen gebaut. Und auch in Israel, in den Jahren, wo es dazugehörte, haben die natürlich ihre Straßen angelegt. Und die sind ja so stabil gewesen, die kann man teilweise bis heute noch erleben. Und die haben die wirklich nur gerade gebaut. Das war ganz egal, haben die keine Rücksicht genommen auf irgendwas, was da stand, einfach geradeaus durchgezogen, damit da die Heere und Heerführer mit ihren Kutschen wirklich langziehen und möglichst schnell sich von A nach B bewegen konnten und die nächsten Städte erobern. Das hatten man vor Augen, diese Straßen, diese Geraden. Ganz anders als die bis dahin, die Pfade, die vielleicht vorher da waren, meistens unbefestigt. Und dieses Bild vor Augen benutzt Johannes. Und erst recht, glaube ich, ist das ein Bild, mit dem wir heute was anfangen können, oder? Wenn so eine Autobahn gebaut wird, dann dauert das ein bisschen länger als damals bei den Römern. Da wird das noch etwas länger verhandelt über die Besitzverhältnisse und über Entschädigungen und so weiter. Und wer da wegen irgendwelchen Fledermäusen, die da angesiedelt sind, wo da irgendwelche Tiere umgesiedelt werden müssen, das dauert dann alles ein bisschen. Aber trotzdem, wenn eine Autobahn erstmal geplant ist und gebaut wird, dann schnurgerade. Und da wird nicht einfach irgendwie ein Teer in die Gegend gegossen, sondern da wird geguckt, vorher vermessen, wo sind da irgendwelche Hügel, die da dann planiert werden müssen. Wo sind da irgendwelche Bäche, Täler, Einschnitte, wo es Brücken braucht, die da gebaut werden müssen und all das. Oder wo muss da eine Berg abgetragen werden, eine Kurve begradigt werden und so weiter. Und darum geht es Johannes. Wie im Angesicht des Kommens des Herrn geschaut wird, wo ist da was im Weg? Ne, wie sieht dieser Weg aus, auf den er kommt? Und so können wir heute fragen oder werden gefragt, wie ist das mit unseren geistlichen, persönlichen Bergen und Tälern? Da gibt es oft diesen Berg der scheinbaren Selbstsicherheit, den so viele Menschen heute vor sich hertragen. Das lernt man schon in der Schule. Ne? Ich muss was darstellen, ich muss mich präsentieren, ich muss mich deutlich zeigen, wer ich bin. Ne? Und da gibt es diese Sprüche, ne? Kennt ihr das? Ich bin so gut, G-U-H-T. Ja, ein paar haben es verstanden. Ich bin so gut, auch in Rechtschreibung, G-U-H-T. Okay, das ist ein Spruch von meinem Sohn, aber man braucht ein bisschen, ihn zu verstehen. Okay, ja, aber wie viel tragen wir es vor uns her? Ich bin so gut. Ne? Ich zeige das. Und wo stehen wir manchmal mit dieser Scheinselbstsicherheit Gott im Weg? Weil im Grunde brauchen wir Gott dann auch nicht und sein Kommen, wenn wir alles ja im Griff haben. Mit unserer Selbstüberschätzung. Aber es gibt auch genau das Umgekehrte. Es gibt diese Täler des Minderwertigkeitsgefühls. gerade angesichts dessen, dass so viele anscheinend es viel besser auf die Reihe kriegen oder viel besser sich darstellen können. Und was kann ich denn schon? Diese Selbstzweifel. Anderen scheint irgendwie alles besser zu gelingen, leichter von der Hand zu gehen. Und da stecken wir manchmal in so Löchern der Depression. Irgendwie ist mir alles zu schwer. Und auch das könnte Gott im Weg sein. Denn er will mich doch mit seiner Freude beschenken. Er will mich gebrauchen. Dass ich gerne sage, ja, und ich will mich von dir gebrauchen lassen. Und da stehe ich mir manchmal im Weg, wenn ich denke, was kann ich denn schon? Und da ist manche Kurve. Manche Kurve, wo ich nicht den geraden Weg gehe. Wo ich faule Kompromisse mache. Wo ich immer wieder durch meine Lieblingssünden auf Um- oder Abwege gerate. Also, und hier sind wir aufgefordert, etwas zu begradigen. Zu planieren. Zu schauen, wo ist da was, was Gott im Weg ist. Das ist der Gedanke des Johannes. Wie ist das bei uns persönlich? Wo hängen wir gerade? Denn das wird dann konkret. Was sollen wir tun, fragen die, die das hören. Was sollen wir tun? Und der Johannes macht es konkret. Macht es konkret für jeden Einzelnen. Und er spricht dabei zwei Themen an, die heute noch, denke ich, genauso relevant sind, wenn nicht sogar mehr als damals. Das ist einmal das Thema Beruf. Wie mache ich das bei den Soldaten, bei den Zöllnern? Wie lebe ich das eigentlich in meinem Beruf? Das, was Gott von mir will. Und wie ist es mit meinem Umgang mit Geld? Und diese beiden Themen möchte ich mal nachgehen. Und da hilft uns ein bisschen, dass wir in diesem Jahr ja uns mit dem Buch von Michael Herbst beschäftigt haben, gerade in diesem Herbst. Und eigentlich haben wir es schon abgeschlossen, aber ich habe gedacht, den zweiten Teil hatte ich euch gegeben für die Hauskreise, euch damit zu beschäftigen. Und da hatte er so Übungen, also das ist der vierte Teil eigentlich, der vierte Teil, diese Übungen. Und da, interessanterweise, hat er tatsächlich beide Themen auch drin. Das Thema Geld und das Thema Beruf, Gartenarbeit jenseits von Eden. Wir haben auch dieses Thema Arbeit jetzt gerade im Hauskreis nochmal gehabt und fanden das Kapitel sehr spannend, uns damit zu beschäftigen. Auch die Frage, ja, wie ist das eigentlich, wenn ich in meiner Arbeit tatsächlich auch eben faule Kompromisse machen muss? Gibt es nicht Punkte, wo ich tatsächlich, und wir hatten einen Fall da, wo man wirklich auch dann kündigen muss? Weil man sagt, das kann ich eigentlich nicht mittragen von meinem Gewissen her. So weit kann es gehen. Also, vielleicht nochmal als Erläuterung, Beruf meint nicht nur den bezahlten Beruf, sondern all das, was ich tue, auch den Haushalt, den ich führe für die Familie, ja, die Kindererziehung oder was immer. Ich meine jetzt weniger das ehrenamtliche Engagement, aber auch das kann es, in die Richtung kann es gehen, aber es geht um das, was ich tue und was mir manchmal auch Last und Mühe ist. Aber Teil ist, was mein Leben auch ein Stück ausfüllt. Und das kann auch für die Jüngeren, die aber sich jetzt hoffentlich auch ihre konkret besprechen, aber es kann eben auch die Schule heißen, das Lernen. Okay. Wie kann das konkret aussehen? Auch das Rentner-Dasein. Weil auch das ist ein Thema, wenn ich eben nichts mehr tun kann. Ja, wie viele fallen in so ein Loch? Denken, weil sie eben ihre Selbstwertgefühl daran festmachen, was ich tue. Was ist, wenn ich eben nicht mehr leisten kann? Ich doch in dem, was ich tue, wo ich bin, in dem es lebe, mein Glauben. Ein paar Gedanken von Michael Herbst möchte ich zitieren. So wie so ein Spiegel ist das, so haben wir es empfunden am Ende des Abends, haben wir das gelesen. Wo finde ich mich wieder? Ich möchte lernen, meinen Beruf, das, was ich tue, wo ich gerade bin, das als Berufung zu verstehen. Als Dienst und als Gottesdienst. Ich möchte integer sein in dem, was ich tue. Kommt eine Versuchung, verzichte ich lieber auf Gewinn und gute Stimmung, als meine Integrität zu opfern. Ich möchte in dem, was ich tue, mit Freude Gutes abliefern. Wenn es hart wird und schwer, dann will ich an Jesus denken und ihn um Hilfe bitten. Wenn es nötig wird, will ich für Schwache die Stimme erheben. Wo ich Einfluss habe, werde ich mich fragen, warum hat Gott mich wohl gerade jetzt an diese Stelle gestellt? Meinen Kollegen will ich nachsehen, wenn sie nerven. Auch den Vorgesetzten. Wo es möglich ist, das ein oder andere offen ansprechen. Ich will unaufdringlich in meinem Tun und Reden die Liebe Gottes zeigen. Ein paar Gedanken. Aber auch die Frage, was ist, wenn die Arbeit im Grunde zu viel Raum einnimmt? Da sagt er, ich will aber auch meine Arbeit nicht erlauben, mich völlig zu besitzen und zu besetzen. Ich will mich mühen, aber ich will auch ruhen und feiern. Ich will weinen über Dorn und Disteln. Ich rechne damit, dass ich mich im Schweiße meines Angesichts plagen muss. Aber dann erst recht will ich auf Jesus schauen und sagen, ach komm Herr, komm und erneuere diese Erde. So viel, ein paar leicht abgewandelte Gedanken von Michael Herbst. Ich will euch das sehr empfehlen, dieses Kapitel Gartenarbeit jenseits von Eden noch einmal zu lesen, wer es hat, oder sich das nochmal auszuleihen. Ich kann es euch auch gerne kopieren, wenn jemand Interesse hat. Es lohnt sich, gerade in dieser Adventszeit, sich damit zu beschäftigen. Was ist das eigentlich in dem, was ich tue? Was hat das mit meinem Glauben zu tun? Und das zweite, die zweite Konkretion ist das Thema Geld. Wie kann das aussehen, mein Umgang mit Geld? Nun haben wir da ja in unserer Bibel im Alten Testament einen Grundsatz, nämlich den Zehnten zu geben, also 10% meines Einkommens Gott zur Verfügung zu stellen. Jetzt kann man darüber lange diskutieren, was heißt das dann heute? Heißt das 10% vom Brutto oder vom Netto? Sicherlich geht es, das war damals noch nicht die Frage, aber auch damals gab es Steuern, aber natürlich geht es erstmal um 10% dessen, was ich zur Verfügung habe. Aber müssen sich da nicht Beamte anders rechnen nochmal als Angestellte, weil das ja, genau, weil da ja schon Sachen vorher abgezogen werden oder es im Gehalt schon berücksichtigt wird. Ne? Schwachsinn, diese Diskussion. Tatsächlich gebe ich zu, wenn tatsächlich alle Christen, die ihren Glauben engagiert leben würden, ihren Zehnten geben, dann würden wahrscheinlich die meisten Gemeinden und wohltätigen Organisationen nicht wissen, wohin mit dem Geld. Ich habe allerdings mir irgendwann mal gesagt, ich habe auch in den letzten 15 Jahren nicht über den Zehnten gepredigt und werde das auch nicht heute tun. Das scheint anderswo üblich zu sein. Heiner hat mir das mal erzählt, in der Gemeinde, wo er früher war, hat er gesagt, immer wenn über den Zehnten gepredigt wurde, wusste man, da hakt es irgendwo wieder. Auch da scheint es bei den freikirchlichen Geschwistern nicht immer so einfach zu sein, obwohl die tatsächlich deutlich mehr geben im Schnitt. Das ist statistisch nachgewiesen. Egal. Darum geht es nicht. Und das macht auch Michael Herbst deutlich in seinem Kapitel über Geld. Das haben manche von euch gelesen. Er macht es fest an der Geschichte von Paulus im Korintherbrief, als es um die Geldsammlung für Jerusalem geht. Also die Muttergemeinde ist notleidend. Und interessant ist, dass Paulus hier nicht vom Zehnten redet, obwohl er ihn natürlich kennt. Ob er das auch mit Rücksicht macht, weil die Korinther davon keine Ahnung haben, er hätte es doch jetzt dann an der Stelle als Regel einführen können, tut er nicht. Was er macht ist, er verweist auf Jesus. Er verweist darauf, dass Jesus reich ist. Und insofern sind wir jetzt wirklich im Advent. Und diesen Reichtum, er ist nämlich der Schöpfer des Universums. Er ist ja, in Gott und Gottes Fülle, ist in ihm. Aber diesen Reichtum lässt er hinter sich und wird arm, wird Mensch. Und er kommt hinein in die Armut. Und dann kommt dieser Tausch. Mit diesem Lied, was wir heute, glaube ich, nicht singen, aber noch irgendwann in diesen Weihnachtstagen singen werden. Ne? Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich werden. Und wir sind reich in ihm. Wir haben so viel, wir sind so beschenkt von ihm. Nicht nur das, was wir zum Leben haben, sondern wir sind reich, weil wir in dieser Fülle leben. Wir sind reich, weil wir beschenkt sind von seiner Vergebung. Wir sind reich, weil wir beschenkt sind mit Hoffnung, die wir haben, über dieses Leben hinaus. Aber wir sind reich, weil wir eine Hoffnung haben, auch wenn in dieser Welt vieles drunter und drüber geht, darüber hat Johannes letzte Woche gepredigt, wo wir eine Hoffnung haben über dieses Leben hinaus, aber auch für diese Welt eine Hoffnung haben, da können wir diesen Reichtum erleben. Und wir haben eine Perspektive für die Welt, dass eben nicht alles im Chaos versinkt, weil es in Gottes Hand ist. Wir sind reich, weil wir beschenkt sind damit, dass Gott sagt, ich kann dich gebrauchen, du bist Mitarbeiter in meinem Reich. Du bist in allem, was geschieht, in mir, egal was kommt, gehalten und geborgen. Auch das haben wir eben gehört in einem Lied. Ja? In ihm gehalten, wie in seiner Umarmung. Egal was ist. Also, schaut auf Jesus und schaut, wie reich ihr seid. Und dann wird Paulus konkret. Aber er sagt, ich mache euch keine Vorschriften. Aber schaut auf die Situation. Ich bitte euch um Hilfe, denn es braucht einen Ausgleich. Es kann nicht sein, dass die einen es sich gut gehen lassen und die anderen in Armut dahindarben und bitter leiden. Aber es geht eben nicht um das, was wir müssen, sondern dass wir das in unserem Herzen prüfen. Und das ist die Freiheitsregel bei Jesus, die Paulus sehr, sehr groß macht, auch wenn es darum geht. Jeder schaue, was ihm auf dem Herzen ist, was man sich vornimmt, wenn wir Jesus vor Augen haben. Was wollen wir tun, in diesen beiden Bereichen? Und man könnte viele andere benennen. Was sollen wir tun, wenn wir auf Jesus schauen? Und ich denke, wenn wir ihn ernsthaft fragen, werden wir eine Antwort kriegen. Das ist vielleicht nicht immer das, was wir von vornherein auf dem Herzen haben. Aber es geht Gott nicht darum, ob wir irgendeine Regel erfüllen, sondern ja, er will unser Herz, unseren Charakter. Er möchte, dass wir großzügig sind, ja. Aber er möchte vor allem, dass wir in seiner Liebe leben. Und das Letzte, was ist, wenn es uns nicht gelingt? Wenn ich merke, dass diese Straße, die ich da baue, immer noch so viele Schlaglöcher und Buckel hat, um nicht zu sagen Abgründe hat. Und da ist es gut, dass es eben nicht nur darum geht, mit diesem Buch von Herbst ihm nachzufolgen, ihm hinterherzulaufen und zu gucken, wie kann das irgendwie gelingen, so zu leben wie Jesus. Sondern, dass das Bild ja ein anderes ist. Nicht, ich laufe Jesus hinterher auf meiner Buckelpiste und komme nicht so richtig voran und bleibe stecken, sondern Jesus kommt mir entgegen. Und ich bin sicher, das hat auch der Johannes irgendwann gemerkt, als er Jesus begegnet ist. Jesus kommt uns auch da entgegen, wo unsere Straße eine ziemliche Baustelle ist und ziemlich abgewrackt ist. Er kommt selbst auf den krummen Wegen uns entgegen. Er kommt hinein, selbst in die Abgründe, in denen wir stecken. Er kommt da hinein, er kommt uns entgegen und sagt, hier bin ich. Und wo steckst du jetzt gerade? Und er kommt mit seinem Heiligen Geist. Darauf verweist Johannes ja. Aber eben nicht als Richter, sondern als Retter, als Helfer. Und wo er hineinkommt, da wird etwas geschehen. Da will er uns verändern, damit wir ja mit ihm zusammen unseren Weg und seinen Weg mit dieser Welt gestalten können, mitgestalten. Amen dazu.